Motorik bei Menschen mit Lähmungen oder anderen motorischen Störungen wiederherzustellen. Zitat Ende. Natürlich wird an diesem Komplex nicht nur in Göttingen geforscht. In München hat nach einer Meldung von Mitte Oktober ein Team des Universitätsklinikums der Technischen Universität einem vom Hals abwärts Gelähmten eine Hirn-Computer-Schnittstelle eingesetzt. Das Gerät ermöglicht Forschung, die Betroffenen in Zukunft mehr Teilhabe, Unabhängigkeit und Lebensqualität eröffnen könnte. Konkret will das Team den 25-jährigen Patienten in die Lage versetzen, sein Smartphone und einen Roboterarm allein mit seinen Gedanken zu steuern. Derzeit werden weitere Betroffene für die Studie gesucht. Nach einer langen Vorbereitungs- und Planungsphase setzte das Team der Neurochirurgie am Klinikum der Technischen Universität in einer mehr als fünfstündigen Operation eine eigens gefertigte Hirn-Computer-Schnittstelle ein. Mit den 256 Mikroelektroden des Geräts lassen sich Signale aus dem Bereich des Gehirns, der für die Planung und Durchführung komplexer Greifbewegungen zuständig ist, präzise ableiten. Bernhard Mayer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, sagte zu dieser in Europa bisher ersten entsprechenden Operation, ich zitiere ihn, die größte Herausforderung bestand darin, die Elektroden sehr genau zu implantieren. Nur so erhält man hinterher exakte Ableitungen und kann Hirnsignale präzise messen. Zitat Ende. Nach dem erfolgreichen Eingriff haben die eigentlichen Forschungsarbeiten aber erst begonnen. Etwa zweimal in der Woche treffen sich der Patient, Michael Mehringer heißt er, und die Forschenden im Labor. Über einen Messkopf wird ein Computer an die Schnittstelle angeschlossen. Das System extrahiert aus den übertragenen Signalen Nervenzellaktivitäten. Diese Daten werden genutzt, um KI-Algorithmen so zu trainieren, dass sie den Zusammenhang zwischen den neuronalen Signalen und der Bewegung, die Michael Mehringer ausführen will, erkennen können. Hier kommt das Team des Munich Institute for Robotics and Machine Intelligence an der Technischen Universität ins Spiel. Zunächst sollen dekodierten Hirnsignale genutzt werden, um einen Cursor auf einem Bildschirm und ein Mausklicksignal zu kontrollieren. Dann, so hoffen die Forschenden, kann Michael Mehringer nach und nach lernen, einen robotischen Arm zu bewegen und damit Gegenstände zu greifen. Ich zitiere, anstatt von Menschen zu erwarten, dass sie sich anpassen und den Umgang mit Robotersystemen erlernen, liegt unser Schwerpunkt darauf, Systeme zu entwickeln, die menschliche Absichten erkennen. Das sagte die Teamleiterin Dr. Melissa Zavaglia. Ein erster Erfolg nach einigen Wochen Training, wenn Michael Mehringer auf einem Bildschirm die Bewegungen eines Cursors beobachtet und in Gedanken nachahmt, können die Forschenden aus den neuronalen Daten ablesen, welche Bewegungen er sich vorstellt. Die Bedeutung dieser Forschung kann man allein an der Anzahl der Querschnittsgelähmten in Deutschland ermessen. Es gibt davon ungefähr 140.000. Durch Unfälle, Tumore, Entzündungen oder Veränderungen der Wirbelsäule kommen jedes Jahr rund 2.400 Betroffene neu hinzu. Viele von ihnen leben Jahrzehnte mit ihrer Erkrankung. Die Abhängigkeit von Angehörigen und Pflegekräften zu vermindern und Selbstständigkeit zu ermöglichen, ist das Ziel der Arbeit an der Technischen Universität München. Nicht nur der Körper, auch das Gehirn altert. Seine Leistungsfähigkeit lässt nach und das ist nichts Neues. Wie dieser Alterungsprozess aber abläuft und wie stark die Einschränkungen dadurch sind, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Es gibt Hochbetagte, die in puncto Gedächtnis manche Jugendlichen weit übertreffen. Bestimmte Kompetenzen sind schwächer betroffen als andere. Zum Beispiel verblasst Faktenwissen, das vor langer Zeit erlernt worden ist, langsamer als das erst jüngst Erlernte. Diese Zusammenhänge sind im Spektrum der Wissenschaft vom 5.11.2025 dargestellt worden. In einer Abhandlung, auf die ich mich hier im Wesentlichen stütze. Die Erforschung des Alterungsprozesses hat in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen, als der Neurologe Anatole Dekaban systematisch untersucht hat, welche Veränderungen die grau-weiße Masse unter der Schädeldecke im Lauf des Lebens durchläuft. Er analysierte dazu fast 5000 Autopsieberichte im Osten der USA. Diese Berichte enthielten unter anderem die Angabe, wie schwer das Gehirn der jeweils Verstorbenen zum Todeszeitpunkt war. Er kam zum Ergebnis, dass das Gehirn in den ersten zwei Lebensjahrzehnten rasant an Masse zunimmt. Ab dem 45. Lebensjahr beginnt es aber zu schrumpfen. Erst langsam und dann immer schneller. Bis zum Greisenalter büßt es im Schnitt 11% seines Gewichts ein. Die heute mit Hilfe von Magnetresonanztomographen möglichen Untersuchungen bestätigen diesen Befund weitgehend. Man geht nur mittlerweile davon aus, dass das Hirnvolumen schon zu Beginn der Pubertät sein Maximum erreicht. Danach werden unwichtige Nervenverbindungen gekappt. Man nennt dieses Phänomen fachlich Pruning und sieht diese Ausdünnung als nützlich an, weil der verbleibende Teil gestärkt wird. Den Beginn des altersbedingten Abbaus, in der Medizin Atrophie genannt, terminiert man heute ebenfalls etwas früher. Ab Mitte 30 beginnt unser Gehirn demnach zu schrumpfen. Zunächst nur minimal, ab 60 dann um 0,5% jährlich und später noch schneller. Von dieser Abnahme ist zum einen die graue Substanz betroffen, in der sich vor allem die Zellkörper der Neurone befinden. Ein großer Teil der grauen Substanz konzentriert sich in der Hirnrinde, dem Kortex. Dieser wird im Alter immer dünner. Ein Vorgang, den man im Fachjargon Cortical Thinning nennt. Daneben verringert sich auch das Volumen der weißen Substanz, die dem Informationsaustausch zwischen den Hirnarealen dient. Sie besteht zum Großteil aus langen, dünnen Nervenfasern, die elektrische Signale rasch über weite Strecken transportieren können, manchmal 10 cm oder mehr. Die Datenautobahnen sind durch eine fettreiche Schicht gegenüber ihrer Umgebung isoliert, das Myelin. Diese Ummantelung verursacht auch die weiße Färbung des Gewebes. Sie verhindert Kurzschlüsse und beschleunigt die Weiterleitung der Informationen. Diese anatomischen Veränderungen können insgesamt so gravierend sein, dass selbst Laien auf Magnetresonanztomographieaufnahmen ein altes von einem jungen Gehirn unterscheiden können. Was man nicht so leicht sieht, ist die Tatsache, dass diese Atrophie nicht überall gleich schnell erfolgt. Aus einer japanischen Untersuchung weiß man zum Beispiel, dass das Volumen mit der Zeit insgesamt abnimmt und dass sich der Trend im Alter noch beschleunigt. Das hatte ich ja schon erzählt. Allerdings schrumpfen manche Regionen, insbesondere ab dem 65. Lebensjahr, deutlich schneller als andere. Beispielsweise die Amygdala und der Hippocampus. Nun spielt der Hippocampus eine zentrale Rolle für das Erinnerungsvermögen. Er sorgt unter anderem dafür, dass neu erlernte Informationen in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Amygdala ist dagegen für die emotionale Bewertung von Sinnesreizen zuständig. Sie arbeitet mit dem Hippocampus Hand in Hand und ist mitverantwortlich, dass wir uns Momente, in denen wir glücklich sind, Angst haben oder trauern, besonders gut einprägen können. Möglicherweise werden die meisten Menschen mit den Jahren vergesslicher, weil beide Gebiete im Alter stark an Volumen verlieren. Woran das liegt, weiß man noch nicht genau. Festgestellt hat man, dass bei Menschen mit den Jahren insbesondere diejenigen Hirnregionen an Volumen verlieren, die sich im Lauf der Evolution zuletzt stark vergrößert haben. Wie der Jülicher Neurowissenschaftler Felix Hofstetter spekuliert, könnte die Zeitspanne seither vielleicht schlicht noch zu kurz gewesen sein, um die neuen Regionen im Zuge der Evolution ausreichend zu optimieren und so robuster zu machen. Ein weiteres Phänomen besteht darin, dass bei Menschen jener Bereich der Großhirnrinde besonders rasch schrumpft, der direkt hinter der Stirn liegt. Der präfrontale Kortex. Der präfrontale Kortex ist in Entscheidungsprozesse eingebunden, steuert unsere Aufmerksamkeit und ermöglicht es uns, Pläne zu schmieden und konzentriert zu verfolgen. Alles Fähigkeiten, die mit den Jahren nachlassen. Allerdings kann das Gehirn diesen Verlust zumindest teilweise auffangen, etwa indem es die verbliebenen neuronalen Schaltkreise intensiver nutzt. So zeigen Hirnscannerdaten, dass der präfrontale Kortex im Alter bei komplexen Aufgaben stärker aktiviert wird. Derartige Prozesse kaschieren die Atrophie der grauen und weißen Substanz oft für lange Zeit. Ohnehin hinterlässt der Zahn der Zeit nicht bei jedem Menschen dieselben Spuren. Das Gehirn eines 50-Jährigen kann so aussehen, als würde es von einem 40-Jährigen stammen. Und bei einem anderen 50-Jährigen kann die Schrumpfung dagegen schon so weit fortgeschritten sein, wie normalerweise es erst mit 60 erwartbar wäre. In der Wissenschaft firmiert dieses Phänomen unter dem Begriff Brain Age Gap. Wenn man das Gehirnalter einer MRT-Aufnahme abschätzt, kann man im Vergleich zum körperlichen Alter also angeben, wie stark die Hirnalterung ist, und man kann statistisch einen Zusammenhang mit der Lebensweise und anderen biologischen Befunden herstellen. Das führte zum Beispiel zum Ergebnis, dass Menschen, die viel Alkohol trinken, gegenüber dem tatsächlichen Alter im Schnitt signifikant stärker nach oben abweicht als bei solchen, die nur selten sich ein Glas gönnen. Auch ein erhöhter Blutzuckerspiegel im nüchternen Zustand, ein Hinweis auf eine mögliche Diabeteserkrankung, geht häufig mit einer beschleunigten Hirnalterung einher. Ebenso der Bluthochdruck. Ein Teil dieser Lücke, dieses Gaps, geht aber auch auf unsere Erbanlagen zurück. In einer weiteren Studie wurde das Genom von mehr als 50.000 Versuchspersonen analysiert und dabei sind 59 genetische Varianten identifiziert worden, die mit einem erhöhten bzw. reduzierten Brain Age Gap assoziiert sind. Auch diese Resultate deuten darauf hin, dass ein fehlgesteuerter Energiestoffwechsel das Gehirn schneller altern lässt. So ist unter den gefundenen Varianten eine, die mit Diabetes Typ 2 in Verbindung steht. Diese Erkrankung wird vor allem durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel begünstigt. Sie hat aber auch eine genetische Komponente. Besonders auffällig, der stärkste genetische Risikofaktor deutet auf eine Rolle des Tau-Proteins hin, eines Schlüsselmoleküls bei der Entstehung der Alzheimer-Erkrankung. Wichtig scheint auch zu sein, dass alternde Nervenzellen ein verändertes Aktivitätsprofil aufweisen. Einige von ihnen verlieren einen großen Teil ihrer erregenden Synapsen, während die anderen Neurone enthemmt und dadurch hyperaktiv werden. Für diese Entwicklung gibt es wohl nicht einen, sondern viele verschiedene Ursachen. So gibt es Hinweise darauf, dass die Hirnzellen sich durch ihre hohe Aktivität selbst schädigen. Daneben hat vermutlich die Ernährung großen Einfluss. Bei einem Überangebot an Kalorien verwerten die Neuronen Nährstoffe nämlich weniger effizient und produzieren stattdessen mehr Abfall. Es gibt also möglicherweise eine simple Strategie, den Abbau der neuronalen Netzwerke zumindest zu bremsen. Weniger essen. Tatsächlich zeigen Studien, dass sich die kognitiven Leistungen von Seniorinnen und Senioren durch eine langfristig reduzierte Kalorienaufnahme verbessern. Für das Gehirn ist es aber nicht nur wichtig, wie viel wir essen, sondern auch was wir essen. Und hier kommen die aus anderen Zusammenhängen üblichen Empfehlungen. Es geht weniger um einzelne Nahrungsmittel wie Blaubeeren oder Walnüsse, sondern vielmehr um eine ausgewogene Mischung. Reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst, regelmäßig Fisch oder Meeresfrüchte, bevorzugt Pflanzenfette mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Raps- oder Leinöl und im Gegenzug wenig rotes Fleisch und zuckerhaltige Getränke. Was das Gehirn ebenfalls jung hält, ist Bewegung. Gerade vom Ausdauersport wie Schwimmen oder Joggen weiß man, dass er die Hirnzellen im Hippocampus sprießen lässt. Also jener Hirnregion, die für das Gedächtnis essentiell ist. Ob und wie deutlich die Alterung des Gehirns spürbar wird, hängt von zwei Faktoren ab. Wie rasch die Nervenzellennetzwerke ihre Funktion einbüßen und wie gut das Gehirn diese Einbußen kompensieren kann. Eine Eigenschaft, die man kognitive Reserve nennt. Noch ist zu den Ursachen derartiger Resilienz aber wenig bekannt. Eventuell wird der Grundstein dazu bereits in der Kindheit und Jugend gelegt und ein Zusammenhang mit dem Bildungsstand ist ziemlich sicher. Eventuell also bauen wir durch unsere schulische und akademische Ausbildung eine kognitive Reserve auf, von der wir langfristig profitieren. Was dabei Ursache und was Wirkung ist, lässt sich jedoch nicht eindeutig sagen, denn vermutlich spielen die Erbanlagen ebenfalls eine Rolle. Menschen, denen eine gute Auffassungsgabe in die Wiege gelegt wurde, fällt es leichter, Neues zu lernen und sie schlagen häufiger Karrierewege ein, die sie langfristig kognitiv stimulieren und damit ihr Gehirn leistungsfähig erhalten. Gene und Umwelt tragen also sehr wahrscheinlich gemeinsam dazu bei, dass manche Menschen bis ins hohe Alter einen klaren Kopf bewahren. Eine letzte Mitteilung in diesem Zusammenhang sei allerdings noch erwähnt. Sie trägt die Überschrift »Frauenhirne schrumpfen im Alter langsamer«. Und dieser Befund geht auf eine Studie der Universität Oslo zurück. Bei Männern dünnte im Alter die Hirnrinde in manchen Bereichen stärker aus als bei Frauen, darunter im Sehzentrum am Hinterkopf sowie in der parahippocampalen Region, die bei der räumlichen Orientierung hilft. Am deutlichsten erkennbar war der Unterschied im Postzentralkortex, einem Areal, das haptische Sinneseindrücke verarbeitet. Puh, das war ja heute eine richtige Wissenschaftswand, nicht nur eine Wissenschaftsecke. Eine halbe Stunde zum Gehirn. Aber, wie ich finde, hochinteressant, sich mit Gehirnforschung zu beschäftigen. Nicht nur im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, aber eben auch damit, weil das eine und das andere sich wechselseitig beeinflussen und möglicherweise auch fördern können. Aber ich komme zurück zu den Geburtstagen des Tages. Ich habe einen Geburtstag, zu dem ich keinen, noch einen weiteren Geburtstag, zu dem ich keinen Musiktitel habe. Und zwar ist am 12. November 1939 Dieter Wedel geboren, der deutsche Regisseur und Drehbuchautor. Und dann ist 5 Jahre später, 1944, Booker T. Jones geboren. Ein US-amerikanischer Musiker und Songschreiber, der mit Ray Charles, mit Neil Young, mit Natalie Merchant und außerdem natürlich mit seiner eigenen Band Booker T. and the MGs großartige Erfolge erzielt hat und Songs auf den Markt gebracht hat. Und Booker T. Jones, zudem habe ich ein Musikstück, das heißt Soul Limbo. Und ich werde gleich im Anschluss, weil wir jetzt so viele Wortbeiträge hatten, ein weiteres Geburtstagskind mitfeiern. Das ist der ein Jahr später geborene und jetzt gerade eben schon erwähnte Neil Young, der mit Booker T. auf dem Album A Letter Home zusammengespielt hat. Und Neil Young wird also heute 80, Booker T. 81 und von beiden zusammen habe ich 2 Titel, also einmal Soul Limbo von Booker T. Jones und einmal Old Man von Neil Young. Thank you.
at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Neil Young, Old Man. Ich hatte von Neil Young, das heißt, ich habe noch immer von Neil Young einen weiteren Titel hier auf der Pfanne, aber ich bin zwischendurch angeraunzt worden. Ich könnte doch nicht einfach so an Michael Ende vorbeigehen. Und dann habe ich mir auf die Schnelle noch zu Michael Ende einen Song rausgesucht, der allerdings nicht unbedingt in, was den Titel anlangt, von allzu großer Begeisterung spricht, aber es behandelt Michael Ende und der Song ist von Tokotronic.
Zur Unentschlossenheit der Jugend, zur Verdrossenheit tut. Zu meiner aussichtslosen Lage und zur Klärung der Schuldfrage. Und darum klappe ich an. Michael Ende!
Tokotronic war das. Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. Was für ein Vorwurf. Und ich hatte zwischendurch bei dem Text den Eindruck, es gehört in die Kategorie derjenigen Suchenden, die für irgendetwas, was nicht so gut gelaufen ist, in seinem eigenen Leben einen Schuldigen suchen, der irgendwo anders in dieser Welt sitzt, nur nicht im eigenen Kopf und im eigenen Herzen. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders zu verstehen. Und ich komme zurück zu Neil Young, der heute seinen 80. Geburtstag feiern kann. Und dem widme ich noch einen weiteren, etwas längeren Song, bevor wir dann versuchen, ein Telefoninterview aufzubauen. Und der Song von Neil Young heißt Harvest Moon.
Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. Ooh.
Bis gleich.
Because I'm still in love with you, I wanna see you.
Neil Young zum 80. Geburtstag. Und Neil Young begleitet uns jetzt in einen ganz anderen Bereich unseres Lebens, nämlich in die Gewerkschaftsarbeit. Das DGB Bildungswerk Thüringen veranstaltet nämlich jetzt die vierte Folge einer Veranstaltungsreihe, die sich mit dem Sozialstaat beschäftigt. Und diese vierte Veranstaltung wird am kommenden Mittwoch stattfinden um 19.30 Uhr im Filler, und zwar in der Schillerstraße 44. Und ich bin jetzt mit dem Referenten dieser Veranstaltung verbunden. Ich spreche mit Herrn Kubela. Hallo, Herr Kubela.
Hallo, Herr Schmalz. Schönen Tag.
Schönen Tag auch an Sie. Sie haben einen Titel, der vielleicht erklärungsbedürftig ist. Reichlich desillusioniert heißt die Überschrift und wirft einen Blick auf die Gewerkschaftslinke vor dem Gewerkschaftsorganizing. Und vielleicht ist es notwendig, das für die Hörer zu erklären, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie am kommenden Mittwoch zu Ihnen kommen.
Genau, also Organizing ist in den USA ein riesiger stehender Begriff. Also das ist quasi eine Art Aktivierungssystematik, damit man Menschen bewegen kann, sich zu engagieren, für ihre Interessen einzustehen und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich besser und schlechter machen. Und dieses Organizing ist in den Nullerjahren in die deutsche Gewerkschaftsarbeit eingesickert. Es wurde rezipiert, weil die deutschen Gewerkschaften in den Nullerjahren gemerkt haben, ja, dass es so auf Dauer nicht gut gehen wird. Also es gab Mitgliedergewinne nicht mehr der ganz großen Art, Tarifverträge wurden seltener gemacht, Betriebsräte sind auch seltener gewesen. Und in dem Zuge bin ich in die Gewerkschaft quasi aufgenommen worden, weil ich damals einer der wenigen war, der mit Organizing was anfangen konnte. Ja, und jetzt bin ich 20 Jahre älter und weiser, sage ich mal so ein bisschen, und blick dann schon zurück und muss sagen, ich habe mir das alles deutlich dynamischer, bewegter vorgestellt, weil ich jetzt gegenwärtig sagen würde, ist die Lage auch mit Blick auf den Sozialstaat, Aufstieg der AfD und was da so alles zusammenkommt, alles andere als erfreulich.
Was ich nicht richtig verstanden habe, ist, was macht das Organizing gegenüber der klassischen Gewerkschaftsarbeit aus?
Der große Unterschied ist, dass klassische Gewerkschaftsarbeit ist häufig Stellvertreterarbeit. Das heißt, ich habe ein Gremium, das bekommt einen Auftrag, ein Betriebsrat wird für 4 Jahre gewählt, eine Tarifkommission wird für einen bestimmten Zeitraum gewählt. Und die machen dann als Delegierte ihren Job. So. Und jetzt weiß man, dass das natürlich ähnlich auch wie bei parlamentarischen Parteien, 4 Jahre sind eine lange Zeit. Und da sozusagen fehlt einfach dann häufig der Kontakt zur Basis. Es wird sehr wenig auch nachgefragt. Ist es wirklich in eurem Sinne, was wir jetzt gerade tun? Wollt ihr vielleicht auch mitbestimmen? Also wenn man so will. Und die zweite Dimension, auch eine ganz neue ist, ist, dass ich als Organizer auch Betriebe angehe, die gewerkschaftlich völlig unerschlossen sind. Also wenn meine Gewerkschaft mir sagt, hier Slave, wir haben da und da einen Betrieb, weiß ich nicht, 1000 Leute, da haben sich welche bei uns gemeldet, die haben keinen Betriebsrat, dann bin ich eigentlich so eine Art Experte, der weiß, wie man da sowas etabliert bekommt.
Aha. Ist das dann so, wie Sie hatten gerade selber die Parallele zur parlamentarischen Arbeit gezogen, ist das dann so etwas gewesen, wie das auch parlamentarisch der Versuch ist, die Rückkopplung zur Basis zu intensivieren, zum Beispiel durch Bürgerräte oder so etwas?
Also das hat, wenn Sie einen neuen Betriebsrat gründen, dann ist es meistens so, dass der Arbeitgeber nicht amused ist. Also man kann davon ausgehen, dass in diesen Betrieben entweder auch ein bisschen Angst da ist, niemand möchte gesehen werden mit der Gewerkschaft. Und meine Arbeit ist am Anfang eine ganz, also ich fand das immer eine super spannende Arbeit, aber halt auch eine sehr zähe Arbeit. Ich muss irgendwie an die Leute rankommen, ich muss mit denen individuelle Gespräche führen, ich muss ihnen verdeutlichen, dass sie gemeinsam eine Chance haben auf bessere Arbeitsbedingungen, vielleicht sogar auf einen Tarifvertrag, auf die Lösung ihrer Probleme. Und das ist, weiß Gott, in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Menschen das hinbekommen, dass sie das machen dürfen. Und wie gesagt, das ist inzwischen auch ein stehender Begriff, Union Busting. Also es gibt ja auch Kanzleien, die sind nur noch darauf spezialisiert, Gewerkschaften quasi in Betrieb oder Betriebsräte, wo sie auftauchen, kaputt zu machen. Und ich oder Organizing ist ein bisschen oder nicht ein bisschen, soll eigentlich ein Gegengewicht dazu sein.
Ach so. Und jetzt sagen Sie, das Organizing ist nicht so übermäßig erfolgreich gewesen. Haben Sie eine Analyse, warum das so ist?
Ja, also das ist ja dann auch nächste Woche Mittwoch für mich so ein bisschen auch eine Rückschau nach einer Zeit. Man will ja auch manchmal so wissen, wo ist man da hingelangt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich selber sehr erstaunt war, also dass natürlich in einer Einheitsgewerkschaft, dass es verschiedene Strömungen gibt, das war mir vorher klar. Mir war auch klar, dass auch sehr viele, die eher dem Stellvertretermodell anhängen, also wenn man so will, eher einer gemäßigten Sozialdemokratie sich orientieren, dass die jetzt auch nicht Juppie schreien werden. Aber was mich dann doch erstaunt hat, war, dass relativ viele Linke, die also weitgehende Positionen hatten, die, weiß ich nicht, mit denen ich auch einen ganz guten persönlichen Kontakt hatte, beim Thema Organizing irgendwie dachten, nee, das brauchen wir nicht. Und dadurch entstand insgesamt eine Gemengelage, wo man sagen kann, natürlich wird Organizing heute in den Gewerkschaften gebraucht. Das ist auch nicht mehr wegdenkbar. Aber es ist ein bisschen, ja, wenn ich jetzt überspitzen darf, degradiert worden zu einer Mitgliedermachmaschine. Und Organizing könnte und sollte viel mehr sein. Es sollte ein Demokratieprozess sein. Es sollte eine Stärkung von Selbstbewusstsein von Menschen sein. Es sollte auch Gewerkschaften demokratisieren. Und gerade Letzteres, da habe ich das Gefühl, auch bei vielen Linken, so ganz geheuer ist ihnen das nicht.
Interessant. Ich frage mich, wir sind in einer Situation, in der Arbeitnehmerrechte ja im Grunde genommen wieder stärker gefährdet sind, als das auch schon mal eine Zeit lang war. Jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung. Wie ist denn da der Ausweg für Gewerkschaften? Also die Organisation in einer gemeinschaftlich die eigenen Interessen vertretenden Gruppe ist doch im Grunde genommen der einzige Weg, um mit seinen eigenen Rechten vernünftig umzugehen. Oder habe ich da irgendwas völlig falsch verstanden?
Den Grundgedanken haben Sie absolut richtig verstanden, aber da steckt der Teufel natürlich im Detail, weil die spannende Frage ist, wie baut sich diese Gruppe denn auf? Wenn Sie ein Fußballer wären, würde ich Ihnen sagen, welches Spielsystem wollen wir denn spielen? Wollen wir defensiv spielen? Wollen wir offensiv spielen? Sie wissen ungefähr, worauf ich hinaus will. Die Gruppe muss in irgendeiner Form ja sagen, so und so machen wir das. Und die Gewerkschaften sind einfach über Jahrzehnte hinweg ja auch ziemlich gut gefahren mit diesem Modell. Wir haben eine relativ starke Hierarchie. Wir haben oben eine Partei, die SPD damals, jetzt ein bisschen mehr auch die Linkspartei, die uns quasi politisch flankieren. Und wir lösen halt relativ viel mit Politlobbying, indem wir jetzt, Stahlgipfel war ja gerade gestern, indem wir da jetzt hingehen, mit den entsprechenden Größen Lösungen vereinbaren. Und das Modell, das bekommst du nicht so leicht abgeschüttelt, wie gesagt, weil es über Jahrzehnte hinweg durchaus erfolgreich war. Aber umgekehrt kann ich Ihnen sagen, und da ist Ihre Beobachtung ja auch richtig, das trägt sich vielleicht noch in bestimmten Großbetrieben, also VW mit dem VW-Gesetz, da kann man sagen, okay, da funktioniert das auch noch, vielleicht jetzt auch noch Stahl über die Stahlmitbestimmung. Aber am anderen Ende der Kette, da sind ja auch viele, unglaublich viele Mittelstandsbetriebe, kleine Betriebe oder Zulieferer der Autoindustrie, da werden die Lösungen immer dünner. Und das merken die Gewerkschaften gerade auch daran, dass die Mitgliederzahlen, so was ich jetzt mitbekommen habe, langsam nicht mehr, also langsam sozusagen wegdröseln.
Nun ist ja in den neuen Bundesländern die Organisation in Gewerkschaften ohnehin geringer als in den alten Bundesländern. Oder hat sich das in den letzten Jahren verändert?
Nee, also meines Wissens ist das weiterhin ungefähr so, wie Sie das eben beschrieben haben. Genau.
Wenn Sie jetzt Menschen ansprechen wollen und sagen wollen, ihr müsst unbedingt am nächsten Mittwoch zu mir kommen, was ist für Sie der eigentliche Grund, um dieses Referat zu halten und die Diskussion anschließend zu führen?
Der wichtige Grund, finde ich, ist, dass alle ein Stück weit deutlicher sich auch klar machen müssen, dass bestimmte, ich sag mal, Pfeiler von Demokratie und Sozialstaatlichkeit, also ob wir das jetzt Gewerkschaften nennen, ob wir das Volksparteien nennen, ob wir, dass da intern super viel ins Wanken geraten ist. Also wer heute denkt, dass die deutschen Gewerkschaften da quasi aus dem Stegreif ein gewaltiger politischer Faktor sind, der könnte sich sehr schnell irren. Und das ist jetzt, wie gesagt, für mich ist es wichtig, ich komme aus Frankfurt, Frankfurter Schule, kritische Theorie, und für uns war Kritik auch immer was sehr Konstruktives. Dinge können nur besser werden, wenn Leute, die eine ähnliche Perspektive miteinander ringen, wenn man auch offen formuliert, so wie das da und da läuft, so funktioniert das nicht. Und ich sehe diese Veranstaltung eigentlich auch als einen kleinen sozialen Ort, an dem man mit Blick jetzt natürlich auf Gewerkschaften nochmal diskutieren kann, langt das, was wir da machen? Müssen wir das nicht ganz anders denken? Und wie kann man da vielleicht auch in gewerkschaftlichen Zusammenhängen, ich hoffe natürlich da, dass da auch viele Leute kommen, auch Ehrenämtler kommen, wie kann man da auch selber ein bisschen aktiver werden und sagen, ey Leute, also es ist nicht so, dass die Welt da draußen auf uns wartet, bis wir soweit sind, wir müssen in die Puschen kommen.
Also ist das auch so ein bisschen ein Innovationsworkshop, wenn ich das richtig verstehe. Und umso mehr müsste man dann ja sagen, auch Leute, die vielleicht nicht ganz direkt und unmittelbar mit dem Thema beschäftigt sind, sollten da unbedingt hinkommen, um rauszukriegen, wo, an welcher Stelle sie sich und wie sie sich organisieren können mit anderen zusammen, um eigene Interessen zu vertreten.
Das ist völlig legitim, wenn man da hinkommt. Also mein erster Fokus ist natürlich bei dem bei dem Vortrag auch erstmal so einen Stand, wie ist es jetzt gerade, wie nehme ich als Slava Chubela das gegenwärtig wahr. Aber wie gesagt, da gibt es immer verschiedene Perspektiven, bereichern sich. Und natürlich wäre es schön, wenn da ein paar Leute auch nachher, wenn sie rausgehen, sagen, wow, stimmt, hat recht, das habe ich so nicht gesehen. Vielleicht habe ich mich da auch zu sehr verlassen auf den Anstrich von außen, starke Gewerkschaften, und ich frage vielleicht auch als einfaches Mitglied oder so einfach nach. Also klar, das ist, wäre ein feiner Teil der Debatte, wenn er vielleicht auch nicht unmittelbar im Fokus steht.
Na, dann bin ich gespannt. Ich habe nämlich die Absicht, auch zu kommen, und dann berichten wir darüber mal, und dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht einen Rückblick auf diese gesamte Veranstaltungsreihe auch halten, gemeinsam mit dem DGB Bildungswerk. Also kommende Woche Mittwoch 19.30 Uhr im Filler in der Schillerstraße 44 referiert Slava Chubela mit dem Thema reichlich desillusioniert. Ich kann das Wort schon kaum noch aussprechen. Herzlichen Dank, Herr Chubela, für das Gespräch. Und wir sehen uns nächste Woche.
Das ist eine Babzeile, genau.
Okay.
Super, vielen
Danke.
Dank. Tschüss. Ciao.
So, das war das Gespräch mit Slava Chubela, und am nächsten Mittwoch, wie gesagt, gibt es die Gelegenheit, gemeinsam mal drüber nachzudenken, wie geht's weiter. Meine heutigen Musiktitel sind ja alle irgendwelchen Geburtstagskindern gewidmet, und ich habe jetzt ein Geburtstagskind, nachdem 80 Jahre Neil Young dran war, habe ich jetzt 5 Jahre jünger Barbara Fairchild, und Barbara Fairchild hat sich so ein bisschen in Richtung Country orientiert, nicht nur ein bisschen, sondern sehr intensiv. Es gibt einen Song, mit dem sie mal auf Nummer 1 war, das war der Teddy Bear Song 1973. Hier spiele ich aber einen, der sich mit im Grunde genommen dem Schicksalsfluss dieser Musikrichtung beschäftigt, nämlich dem Mississippi.
Now the country song forever long.
Barbara Fairchild mit ihrer unverwechselbaren Stimme, und diese Stimme passt eigentlich auch fast nur zum Country. Das soll keine Bewertung sein, es ist aber auffällig. Eine ganz andere Stimme haben wir 26 Jahre später geboren mit Judith Holofernes. Auch sie hat heute Geburtstag, 49 wird sie. Herzlichen Glückwunsch auch an sie. Und von Judith Holofernes habe ich einen Song ausgesucht, der heißt Der letzte Optimist, passt auch in die Zeit, ne?
Ist gut, nichts werde ich daraus lernen. Mein Herz pumpt nichts als Blut mehr. Und hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und Elend. Freunde sind schon gegangen und wussten nichts mehr mit sich anzufangen. So eine Nacht wird ja auch lang, wenn man eh nicht helfen kann. Du liegst immer noch auf dem Weg vor ihrem Haus. Und ja, es sieht nicht so gut für dich aus. Nichts hieran ist gut, nichts werde ich daraus lernen. Nichts als Blut mehr und hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und Elend. Die Polizei ist dann doch gegangen. Sowas sieht keiner gern mit an. Und so eine Nacht wird ja auch lang, wenn man keinen verhaften kann. Und du kotzt dein Herz in den Graben vor dem Haus. Und ja, es sieht nicht so gut für dich aus. Nichts hieran ist gut, nichts werde ich daraus lernen. Mein Herz pumpt nichts als Blut mehr. Hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und Elend. Sterne blinken einzeln und gehen aus, weil der letzte Optimist sie nicht mehr braucht. So trist wie ein Optimist mit der Nase am Asphalt, der sagt, mir ist nicht kalt, ich bleib hier liegen. Ich bleib hier liegen.
Judith Holofernes war das mit zu ihrem 49. Geburtstag. Jetzt habe ich noch mehrere Geburtstage auf Lager, aber nicht zu allen habe ich einen Song oder eine Musik. Ich nenne sie einfach mal hintereinander weg. Es handelt sich in allen Fällen in beiden Fällen, muss ich vielleicht besser dazu sagen, um Schauspielerinnen und beziehungsweise einen Schauspieler und eine Schauspielerin, die ich zum Ende dieser Sendung jetzt noch eben sagen kann, dass die heute auch Geburtstag haben. Das eine ist Ryan Gosling, der amerikanische Schauspieler, der mit La La Land großen Erfolg hatte. Und dann haben wir noch, er ist 1980 geboren, habe ich vergessen zu sagen. Und zwei Jahre später, am 12. November, ist Anne Hathaway geboren. Und sie hat schon einen Oscar bekommen. Ryan Gosling hat ihn noch nicht bekommen. Und im Hintergrund zum Abschied habe ich einen Song aus dem La La Land mit Ryan Gosling und Emma Stone, City of Stars, der läuft jetzt im Hintergrund so langsam ab und beendet diese Sendung, aus der ich mich verabschiede. Ganz herzlich, euer Reino, und der nur noch sagen kann, dass morgen Christin diese Sendung macht, und Christin macht diese Sendung eigentlich noch viel besser, als ich sie je machen könnte. Ich habe es nämlich von ihr zum Teil gelernt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und uns gewogen.
Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Song. Morgen ist der Weltnettigkeitstag. Ich sage das, weil man sich ja vielleicht heute schon drauf vorbereiten will, demjenigen, dem man eine Nettigkeit gönnen möchte, sie heute schon zu besorgen. Einen schönen Weltnettigkeitstag. Ich beteilige mich daran in Gedanken.
And through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I've had.